Ihr Lieben, als die Griechen 490 vor Christus in der Nähe des Ortes Marathon die Perser besiegten, da war das eine sehr gute Nachricht für die Griechen. Also machte sich ein Soldat in voller Kampfrüstung auf den Weg nach Athen. 42.195 Meter lief er so schnell, wie er konnte. Am Ziel rief er Euangelion, das heißt auf Deutsch gute Nachricht, dann brach er tot zusammen. Die Athener wussten sofort, was dieses eine Wort zu bedeuten hatte. Sie feierten den Sieg ihrer Truppen. Und an den Marathonläufer gedenken wir bis heute im Sport. Noch heute laufen die Leute 42.195 Meter. Interessant ist, der Evangelist Markus beginnt seinen Bericht über das Leben von Jesus mit den Worten: Dies ist der Anfang des Euangelions. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und meine Lieblingsbibel, die trägt den Titel Gute Nachricht Bibel. Und daran, wie abgegriffen die bereits aussieht, könnt ihr erkennen, wie gerne ich darin lese. Leider löst das Wort Evangelium heute jedoch kaum noch solche Luftsprünge wie damals in Athen aus. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was ihnen die Bibel Gutes erzählen möchte. Selbst die schönsten Geschichten gehen langsam aber sicher verloren in unserer Gesellschaft. Da sind viele, die kennen keinen guten Hirten mehr, der sie durchs Leben führt. Und den Regenbogen als Zeichen, dass Gott über dieser Erde wacht, verbinden die meisten unserer Mitbürger nur noch mit der LGBTQ-Bewegung. Sie wollen einfach mit der Bibel nichts zu tun haben. Ein weiteres Problem, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, liegt aber bei uns selbst. Wissen wir eigentlich noch, was das Gute an der guten Nachricht ist? Leben wir davon? Sind wir begeistert davon? Vielleicht geht es dir ja so wie dem älteren Sohn in dem Gleichnis, das wir gerade gehört haben. Er lebt schon immer bei seinem Vater zu Hause. Aber ihm fällt es schwer zu sagen, was denn daran gut sein soll. Er scheint es vergessen zu haben oder es interessiert ihn nicht mehr. Auf unser Nachfragen, ob er denn noch wisse, wie gut er es im Vaterhaus habe, da würde er wahrscheinlich antworten: Klar, weiß ich. Aber dabei würde er nicht lächeln. Und selbst wenn er es tatsächlich wüsste, seine Reaktion verrät, dass er es in seinem Herzen aber nicht mehr glaubt. Er sagt zornig: All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Und was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Es ist keine Seltenheit, dass Menschen, die mit Jesus groß geworden sind, irgendwann so reagieren. Mit einem Mal degradieren sie das von Christus geschenkte Leben zur Banalität. Es ist für sie alles selbstverständlich geworden. Beten und Bibellesen sind langweilig. Sie können sich über Jesus gar nicht mehr freuen. Das gemästete Kalb steht im Stall, aber es interessiert sie nicht mehr. Sie haben das Wunder des Christseins erlebt und wurden gerettet, aber danach kam nichts weiter. Nun tragen sie ihren Glauben nur noch wie ein altes Hemd. Ab und an kommen sie mal aus Tradition in den Gottesdienst. Was früher mal dankbare Mitarbeit war, ist zur mürrischen Routine verkommen. Da ist keine Freude mehr über das Vaterhaus zu spüren. Die Leidenschaft für die Gemeinde ist erkaltet. Der Glaube läuft nur noch auf Sparflamme. Doch dann kommt der verlorene Sohn nach Hause. Der Bruder wird wiedergewonnen. Ein Fest wird gefeiert. Die Begeisterung kommt zurück. Ja, was könnte da alles bei uns wieder aufleben, wenn das Evangelium seine Kraft entfaltet wie bei dem verlorenen Sohn? Martin Luther hat sicherlich recht, wenn er sagt, wenn die ganze Bibel verloren ginge und es bliebe nur dies eine Gleichnis übrig, damit wäre alles gerettet. Ja, stellt euch das mal vor, wir hätten von der ganzen Bibel nur noch dieses eine Gleichnis. Wie viel Gutes strahlt uns trotzdem daraus entgegen? Wie viel Wunderbares können wir daraus über unseren Vater im Himmel lernen? Die erste gute Nachricht lautet: Du hast einen Vater, der sich um dich kümmert. Du hast einen Gott, der dich erschaffen hat, und er hält seinen ganzen Reichtum für dich bereit. Der Vater sagt zum älteren Sohn: Mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Darum freu dich und feiere mit mir. Und ich ergänze: Hör doch auf, so missmutig durch dein Leben zu gehen. Sei nicht zu hart zu dir und anderen. Lass es doch nicht zu, dass es dem Mastkalb im Stall besser geht als dir selbst. Du hast einen Vater, der dich mit Güte und Gnade umgibt. Du hast einen Vater, der alles für seine Kinder tut. Du hast einen Vater, der möchte, dass dein Leben festlich wird. Der jüngere Sohn hat das voll in Anspruch genommen. Er hat sich seinen Anteil auszahlen lassen und der Vater hat ihm diesen Wunsch gewährt. Ohne zu zögern zahlt er das Erbteil noch zu seinen Lebzeiten aus. Und ich bin sicher, Gott hat auch bei dir nicht geknausert. Er hat dir das Leben geschenkt, eine Familie, Freunde. Du konntest zur Schule gehen, einen Beruf erlernen, Geld verdienen oder den Ruhestand genießen. Du wurdest vom Vater mit besonderen Gaben beschenkt. Du kannst vielleicht musizieren oder gut handwerken. Du kannst stricken oder gut kochen. Du kannst Sport treiben oder gehst deinem anderen Hobby nach. Darum feiere das doch heute mit deinem Gott. Negativ wurde das Ganze in der Geschichte erst, als der Sohn den Vater verlässt und alles verprasst. Heil und zügellos vergeudete er seine Existenz, sagt Jesus wörtlich. Der verlorene Sohn hat sich und sein Leben kaputt gemacht. Das ist tragisch. Der Vater hat sich so viel Gutes für unser Leben ausgedacht, aber wir verpassen das meiste davon, weil wir lieber unsere eigenen Wege gehen. Der Vater hat uns alle reich beschenkt, aber wir nutzen seine Geschenke nicht, wir verlieren uns in sie. Wir machen uns von ihnen abhängig, weil wir nie genug haben können. Der Vater im Himmel lässt uns ganz viel Freiheiten und wir haben große Möglichkeiten, unser Leben zu entfalten. Aber wir lösen uns vom Vater und hängen uns an die falschen Dinge und machen damit alles kaputt. Vor 8 Jahren erschien ein 60-jähriger Mann hier bei uns im Gottesdienst. Als Kind ging er bei uns in die Sonntagsschule, aber im Jugendalter lief er von zu Hause weg, als seine Eltern im Urlaub waren. Er probierte Drogen aus, er gab sich 15 Jahre dem Alkohol hin, er heiratete, aber seine Ehe scheiterte. Sein Leben war ein Trümmerfeld. Doch dann hatte er den Eindruck, dass er nach über 40 Jahren doch mal wieder hier in den Gottesdienst gehen sollte. Erst wollte er nicht, aber dann ging er doch und er wurde nicht enttäuscht. Der Vater im Himmel hatte es nämlich so geführt, dass an diesem Morgen über das Gleichnis vom verlorenen Sohn gepredigt wurde. Und Rainer nahm das Angebot an und lief in die ausgebreiteten Arme des Vaters. Ich glaube, Jesus hält vielen Menschen von heute mit diesem Gleichnis einen Spiegel vor. Sie haben sich weit von Gott entfernt und vergeuden ihre Existenz. Aber der Vater im Himmel gibt keinen einzigen von ihnen auf. Er ruft nach ihnen. Er ruft: Lass es nicht zu, dass es dem Mastkalb im Stall besser geht als dir. Und wenn du jetzt merkst, dass er auch dich ruft, dann nimm doch sein Angebot an. Bring ihm all die vergeudeten Jahre und wirf dich ihm in die Arme. Er wartet auf dich. Und wenn du einen verlorenen Sohn oder eine verlorene Tochter in deiner Familie hast, dann bring sie im Gebet zum Vater im Himmel. Er kann Situationen und Herzen verändern, auch wenn es lange dauert. Vielleicht hätte die ganze Geschichte einen weniger krassen Verlauf genommen, wenn da nicht die Hungersnot gewesen wäre. Zunächst hatte sie ja gar nichts mit dem Lebensstil des jungen Mannes zu tun, aber sie entlarvte ihn. Sein Leben war kaputt. Nun kennen wir in Deutschland schon lange keine Hungersnot mehr, aber die fetten Jahre scheinen vorbei zu sein. Immer mehr Krisen bereiten uns Sorgen. Wo führt das noch alles hin? Hoffentlich dahin, denke ich, dass viele erkennen, wie heillos sie leben, wie der verlorene Sohn. Und dass sie einen Retter brauchen, der größer ist als sie und ihre Probleme. Wenn dir dein Arzt sagt, dass du eine Krankheit hast, bei der du vielleicht erblindest oder deinen Körper nicht mehr bewegen kannst, ich glaube, dann bist du plötzlich hellwach. Wenn du erfährst, dass die Aussichten auf Heilung gering sind und du sterben wirst, Oder wenn der Arzt das einem Menschen sagt, den du liebst, dann fängt dein Lebensgebäude an zu wackeln. Dann wird plötzlich entlarvt, ob du dein Leben verschwendet hast oder ob du sinnvoll gelebt hast, ob du ein Fundament im Leben hast oder keins. So macht die Hungersnot dem jungen Mann deutlich, wo er eigentlich steht, nämlich am Abgrund. Oder wie wollen wir das nennen, wenn Freundschaften zerbrechen oder Ehen auseinandergehen? Das trifft uns wahnsinnig hart. Und vielleicht stehst du jetzt gerade mit deinem Leben auch an solch einem Abgrund und fragst dich, was mache ich hier eigentlich? Welches Fundament hat mein Leben noch? Was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Und wenn du dir wahnsinnige Sorgen über deine Kinder machst, weil sie einen Weg gehen, der dir nicht gefällt, ich glaube, dann bist du heilfroh, wenn du weißt, dass da noch einer über dir ist, der uns durch unser Leben trägt. So entlarvt die Hungersmann den jungen Mann und ihm wird deutlich, ich habe mein Leben falsch gelebt. Ich habe nichts, was mich hält. Ich habe kein Fundament. Und er kommt zur Besinnung. Wörtlich heißt es hier, er kam zu sich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Bei meiner ersten Blutspende musste ich das schmerzlich erleiden, wie das ist, wenn man nicht mehr so ganz bei sich ist. Ich wurde ohnmächtig und es dauerte ganz schön lange, bis ich irgendwann nach einer Infusion wieder zu mir kam. Ich musste mich völlig neu orientieren, nahm manches ganz neu und anders wahr. Ich glaube, dass Jesus vielen von uns solch eine Neuorientierung wünscht. Er ruft uns zu, komm auch du zur Besinnung, werde wach, mach dir mal bewusst, wo du wirklich im Leben stehst. Der junge Mann in unserer Geschichte kommt jedenfalls zu solch einer Besinnung. Für ihn war das allerdings sehr schmerzhaft, denn er erkennt seine Chance erst ganz unten bei den Schweinen. Für einen Juden ist es wirklich das Allerletzte. Tiefer kann man nicht fallen, aber gerade dort fällt die Entscheidung, nochmal neu anzufangen. Ja, manchmal werden wir erst am allerletzten Punkt wach. Ganz unten begreifen wir, wie tief wir wirklich gesunken sind. Und dort unten befällt den jungen Mann eine Erinnerung. Er erinnert sich an sein Vaterhaus. Er weiß nicht mehr viel, aber er weiß noch genau, da werden alle satt. Beim Vater muss keiner hungern. Alle haben dort mehr als genug zum Leben. Wie wunderbar, wenn uns das einfällt, bevor es zu spät ist. Und ich spüre bei vielen Menschen auch in unserer Gesellschaft, dass sie tatsächlich noch diese dunkle Erinnerung an einen Vater im Himmel haben. Auch wenn sie schon lange nicht mehr nach ihm gefragt haben, wissen sie doch, dass da einer ist, der auf sie wartet. Nun mag es sein, dass das alles nicht deine Geschichte ist. Du lebst schon immer mit dem Vater im Himmel ganz eng zusammen. Doch auch dich möchte ich fragen, bist du nicht auch schon mal darüber erschreckt, was da alles sich so unter unserer vertrauten Frömmigkeit versteckt? Wie viel Frust und Lustlosigkeit sich da manchmal anstaut? Wie viel Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit und Freudlosigkeit da mitschwimmt? Dabei ist es völlig egal, ob du dich mit dem jüngeren oder mit dem älteren Bruder in dem Gleichnis vergleichst. Beide haben sich unendlich weit von der Liebe des Vaters entfernt. Sie sind beide verloren und Gott will beide retten. Der Jüngere lässt es sich gefallen. Er bekennt seine Schuld und Verlorenheit und schon liegt er in den ausgebreiteten Armen des Vaters. Und das ist die zweite gute Nachricht. Du hast einen Retter, der deine Schuld vergibt. Es gibt jemanden, zu dem du mit deinem Elend kommen kannst. Und der Vater im Himmel nimmt wirklich alles auf sich, damit du noch einmal von vorne beginnen kannst. Trotz allem, was an Schlimmem passiert ist, guckt er sich nach seinen Söhnen und Töchtern die Augen aus. Ja, der Vater hat keinen größeren Wunsch, als dass sie alle nach Hause kommen. Egal, wie sehr sie stinken, er nimmt sie in die Arme, wenn sie kommen. Er drückt sie, er küsst sie. Es ist einfach unbeschreiblich, wie der Vater uns liebt. Augustinus sagte dazu, Gott liebt jeden Einzelnen von uns so sehr, als würde es außer uns keinen Menschen mehr geben, dem er seine Liebe schenken kann. Unser Retter steht heute Morgen vor uns und betrachtet die dunkelsten Stellen unseres Lebens. Aber er weicht davor nicht entsetzt zurück. Er streckt freundlich die Hände aus und sagt: Ich kann dich reinwaschen, wenn du willst. Und aus der Fülle seiner Gnade schöpft Jesus eine Handvoll Barmherzigkeit und wäscht unsere Sünden weg. Die Bibel sagt, wie ein Schwamm die Kreide von der Tafel wischt, so wischt Gott alle Schuld aus unserem Leben. Und den Schwamm versenkt er an der tiefsten Stelle des Meeres. Darum lade ich dich ein, heute Morgen zu Jesus zu kommen. Lass dir deine Schuld vergeben. Er hat schon lange am Kreuz dafür bezahlt und er sehnt sich danach, auch dich rein und heil zu machen. Jesus kniet mit einer Schüssel voller Gnade vor dir und er bittet dich wie einst den Apostel Petrus: Lass dir die Vergebung gefallen und dich reinigen, sonst hast du keinen Anteil an mir. Jesus vergibt dir wirklich jede Sünde, die du getan hast. Und er hat am Kreuz auch schon für jedes Versagen bezahlt, das du in deinem Leben noch tun wirst. Aber das ist noch nicht alles. Durch Jesus wirst du sogar fähig, deinen Schuldnern zu vergeben. Weil Jesus dir vergeben hat, kannst auch du anderen vergeben. Weil Jesus ein vergebenes Herz hat, kannst auch du solch ein vergebenes Herz bekommen. Ob der ältere Bruder sich wohl auf dieses Geschenk eingelassen hat? Wir wissen es nicht. Vermutlich nicht, denn er hielt sich ja für etwas Besseres als diesen Heimkehrer. Eine Umkehr kam für ihn nicht in Frage. Die Liebe des Vaters hatte er sich schließlich verdient. Verloren fühlte er sich nicht. Verloren waren damit aber auch seine Freude über Gottes Nähe und seine Rettung. Übrigens, dieses Gleichnis hat Jesus nicht unbedingt für all die verlorenen Söhne und Töchter Gottes erzählt. Er hat sie vor allem denen erzählt, die diesem älteren Bruder gleichen, den Pharisäern, die sich nicht mehr freuen können über ihre Errettung und die sich auch nicht über die Rettung anderer freuen können. Und Jesus musste ihnen wie auch uns sagen: Schau dir das mal bitte genau an, wie du den Brüdern gleichst. Hör auf, dich gegen Gottes Liebe zu wehren, erkenn endlich, wie verloren auch du bist. Ja, wir sind nicht besser als die Menschen da draußen. Jesus musste für uns genauso sterben wie für sie. Darum lass dich bitte wieder von seiner Freude anstecken über jeden, der umkehrt. Glaub wieder an die gute Nachricht. Ich bin mir sicher, dass sich einiges bei uns verändern würde, wenn wir endlich wieder an das Gute am Leben mit dem Vater glauben würden. Bei dem jungen Mann in unserer Geschichte verändert sich dadurch alles. Bei einer Sprechprobe im Schweinestall erinnert er sich an den Vater, er bekennt seine Schuld, er läuft zurück ins Vaterhaus, fällt dem Vater in die Arme und er spürt sofort, wie der Vater ihn liebt. Er wird getröstet. Damit kommen wir zum Schluss und zur dritten guten Nachricht. Du hast einen Tröster, der dir neue Kraft gibt. Weißt du, was mit Söhnen und Töchtern geschieht, die zum Vater nach Hause kommen? Er kleidet sie neu ein. Er zieht ihnen die Kleider des Heils an. Das heißt, du musst gar nicht versuchen, dein Leben krampfhaft selbst umzugestalten und schön zu machen. Gott tut das für dich, indem er dich mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Er verändert dich. Er macht dich für den Himmel gut und schön. Sein Geist ist immer bei dir, wie die Kleider, die du an deinem Körper trägst. Und der Geist trägt einen wunderbaren Namen. Er heißt der Tröster. Jesus sagt: Der Vater wird euch in meinem Namen den Tröster senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Darum bete um den Heiligen Geist. Geh im Gebet mit ihm jedes Zimmer deines Lebens durch. Und bitte ihn, dich wirklich ganz zu erfüllen. Öffne dich für ihn und lass ihn überall seine neuen Kleider aufhängen. Hast du im Wohnzimmer Ärger mit deinem Partner gehabt? Liegen auf deinem Schreibtisch unbezahlte Rechnungen? Hast du Konflikte im Büro? Brauchst du etwas frische Luft im Keller oder eine andere Atmosphäre im Flur? Dann lade doch den Heiligen Geist ein, jeden Bereich deines Lebens zu verändern. Als zweites steckt dir der Vater im Himmel einen Ring an den Finger. Es ist der Siegelring der Familie Gottes. Du bist wieder rechtmäßig Gottes Sohn. Du bist wieder seine Tochter, egal was passiert ist. Das tröstet und das gibt so viel Mut und Kraft. Du darfst mit diesem Ring wieder im Namen Gottes unterwegs sein und handeln. Deswegen zieht dir der Vater im Himmel drittens neue Schuhe an. Du bist kein Sklave mehr, der sein Leben bei den Schweinen verbringen muss. Du bist jetzt wieder der Sohn, der Gottes Reich auf dieser Erde baut. Du darfst deinen Freunden, Nachbarn und Bekannten die gute Nachricht bringen. Nämlich die gute Nachricht, dass wir einen Vater haben, der sich um uns kümmert. Die gute Nachricht, dass wir einen Retter haben, der uns unsere Schuld vergibt. Und die gute Nachricht, dass wir einen Tröster haben, der uns neue Kraft verleiht. Ja, Gott will, dass noch möglichst viele Menschen anfangen, mit ihm zu feiern. Er hat das Mastkalb schlachten lassen und wartet auf uns und unsere Freunde. Er ist dem älteren Bruder nachgegangen. Rainer, den er 40 Jahre lang vermisst hat, hat er wieder willkommen geheißen. Wir durften ihn taufen und in unsere Gemeinde aufnehmen. Und so ruft er auch dich und mich an seinen Tisch. Er will uns trösten, stärken und aufrichten. Er lässt uns schmecken und sehen, wie sehr er uns liebt. Denn siehe, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Ja, ich finde, die gute Nachricht muss gefeiert werden. Wir können der ganzen Welt einen Vorgeschmack geben auf Gottes großes Fest, dass er einmal mit uns feiern wird, wenn wir in sein Reich hineinkommen. Und ich hoffe und bete, dass du dann mit dabei bist. Amen.